Welcome back zu Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Und in dieser Woche mit gleich zwei Episoden. Zum ersten Mal hören Sie nämlich eine Episode meines neuen Diskussionsformats Views and Views. Und wir haben uns das Thema Wirtschaftsjuristen vorgenommen. Bevor Sie aber da reinhören, sollten Sie diese Inside-Episode 35 und meinen heutigen Gast nicht verpassen. Ich bin Katharina Gangnus, selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. Mein heutiger Gast begann ihre Karriere mit einigen internationalen Erfahrungen im Gepäck, klassisch in der Großkanzlei, wie man so schön sagt, bevor sie im Jahr 2017 auf die Unternehmensseite zur Ergo Group AG wechselte. Zunächst war sie hier als Arbeitsrechtlerin, als Head of Employment Law and Co-Determination tätig, wurde dann zum Head of HR Management befördert und ist seit Januar 2021 Head of HR Business Management. Das heißt, sie verantwortet nicht nur den gesamten operativen Personalbereich der Ergo, sondern unter anderem auch das Recruiting und das Employer Branding. In dieser Position übernimmt sie Verantwortung für ein Team von über 160 Leuten. Sie sagt über sich selbst, dass sie für das Thema der neuen Arbeitswelt und die Begriffe Führung und Leadership brennt. Und mich interessiert, was das für sie bedeutet. Der Drang zu gestalten und Dinge in die Hand zu nehmen, zeichnet ihre Persönlichkeit aus und ist auch treibende Kraft für ihre Karriere. Wir sprechen außerdem darüber, inwiefern die Versicherungsbranche in 2021 lebt und sich wandelt. Ich freue mich sehr, dass sie heute mein Gast ist, Dr. Lena Lindemann.
Hallo liebe Katharina, ich freue mich sehr, heute hier bei dir zu sein. Ich bin ein großer Fan deines Podcasts und stolz, mich daher auch in die Gästeliste einreihen zu dürfen.
Vielen lieben Dank. Ich bin auch stolz, dass du dabei bist und wir haben uns lange schon auf das Gespräch gefreut. Es geht direkt los, liebe Lena. Du kennst das Spiel First Things First. Warum hast du Jura studiert?
Ja, Jura war für mich eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ich wusste nämlich schon früh, dass ich einmal Diplomatin sein wollte und sah mich schon mit 15 oder 16, wie ich einmal als Botschafterin durch die Welt ziehen würde. Und ich glaube, dieser Traum von der Diplomatie ist durch den Leistungssport entstanden. Ich war durch den Sport, ich habe Basketball gespielt, schon ganz früh und ganz viel im Ausland. Und das habe ich geliebt. Ich habe es geliebt, irgendwie mit anderen Ländern, aber auch vor allem mit den anderen Spielerinnen in Kontakt zu kommen und von ihnen zu erfahren und aber auch von mir oder beziehungsweise auch von Deutschland dazu erzählen. Das hat mich irgendwie begeistert. Und ich weiß noch wie heute, dass es bei einer Länderspielreise war, da habe ich den deutschen Botschafter in Portugal kennengelernt und irgendwie war das der Moment, wo ich wusste, das mache ich auch. Und als ich dann Abi gemacht habe, habe ich mich erkundigt, was machen denn eigentlich Botschafter oder was haben die studiert? Und die meisten Botschafter und Botschafterinnen haben halt eben Jura gemacht. Und da habe ich mich entschieden, auch Jura zu studieren und habe dann auch das Studium eigentlich darauf ausgerichtet. Ich war nie die begeisterte Juristin, aber wusste, es war der Mittel zum Zweck.
Es kam dann aber alles anders und du hast ja schon angesprochen, dass du sportlich viel rumgekommen bist. Du bist dann aber auch in deiner juristischen Ausbildung viel herumgekommen. Du warst in Den Haag, in Madrid und Brüssel und mich interessiert immer, was die Motivation für diesen, immer so schön heißt, Blick über den Tellerrand ist und inwiefern dich das geprägt hat. Das hast du ja eben auch schon ein bisschen angesprochen, ne? Dass dich das so fasziniert hat.
Ja, du hast recht. Im Studium und Referendariat habe ich tatsächlich keine Gelegenheit ausgelassen, ins Ausland zu gehen und ja, meine Motivation waren Menschen, andere Länder, was sie antreibt und umtreibt. Und das zu erfahren, das war mein Antrieb und meine Motivation. Und deswegen habe ich immer versucht, so lange wie möglich dann auch da zu sein, um richtig mitzukriegen und auch im Land zu sein. Und habe es auch irgendwie immer geschafft, mich schnell zu Hause zu fühlen und das so für mich zu gewinnen. Und das prägt.
Jetzt stellen wir fest, du bist keine Diplomatin geworden. Wie bist du zum Arbeitsrecht gekommen? Sprechen wir erstmal darüber. Und was macht für dich im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten das Arbeitsrecht aus?
Ja, in der Tat. Ich bin jetzt nicht in der großen, weiten Welt als Botschafterin, sondern habe mich dann umentschlossen, erst auf der Zielgeraden. Also wie ich schon gesagt habe, mein ganzes Studium war darauf ausgerichtet. Ich hatte einen Schwerpunkt im Völker- und Europarecht, war dann in der Botschaft in Madrid, war in der Kommission in Brüssel, habe in Den Haag am Völkerstrafgerichtshof gearbeitet, da auch promoviert. Also eigentlich war alles klar. Ich habe auch immer diese Schnittstelle gesucht dann zwischen Jura und Politik. Und das war das, was mich dann aber auch hinterher irgendwie abgeturnt hat oder auch so ein bisschen frustriert hat, diese Vermischung. Und irgendwie ist dann auf ganz zum Schluss auf der Zielgerade der Wunsch entstanden, doch erstmal ganz klassisch juristisch zu arbeiten. Hätte ich nie gedacht. Ich war eine von denen, die immer gesagt hat, boah, Großkanzlei niemals, und hatte eben halt auch bis zum Berufseinstieg nie einen Fuß in eine Großkanzlei gesetzt. Wie ist es dann dazu gekommen? Es klingt immer so wie so ein Bruch, werde ich auch häufig nachgefragt. Ist es aber nicht, meine ich, denn ich habe immer dieses Internationale gesucht, ein internationales Umfeld und eben aber auch mit dem Menschen und am Menschen zu arbeiten. Und diese Kombination findet man im Arbeitsrecht in der internationalen Kanzlei. Und dann habe ich mich halt eben schlau gemacht, was macht man im Arbeitsrecht so in den großen Kanzleien, und habe dann da den Einstieg gewählt. Habe es nie bereut.
Darf ich nochmal nachfragen? Du hast gesagt, dich hat diese Vermischung ein bisschen frustriert an der Schnittstelle Jura-Politik. Wie meinst du das?
Ja, ich glaube, der Auslöser war tatsächlich das Jahr, dass ich gearbeitet habe am Völkerstrafgerichtshof. Das war das Tribunal der Vereinten Nationen für die ehemaligen Jugoslawienstaaten und Ruanda. Und es war halt ein Tribunal von den Vereinten Nationen eingerichtet, aber gleichzeitig haben die auch natürlich Recht gesprochen im Sinne des Strafrechts. Und da wurde mir das bewusst, wie politisch da eben Jura war. Und diese Vermischung fand ich dann zunehmend schwierig. Und da war dann dieser rein nationale Fokus auf das Recht, hat mich dann einfach mehr gereizt.
Okay. Also es ging dann los in der Großkanzlei im Arbeitsrecht, und du hast mir im Vorgespräch berichtet, dass du bei NC Contment in dieser Zeit dann Blut geleckt hattest, was die Arbeit auf der Unternehmensseite betrifft. Inwiefern?
Ja, genau. Ich war während meiner Zeit bei Clifford in der Kanzlei dann für ein halbes Jahr, war es, glaube ich, beim Mandanten sehr intensiv eingebunden in ein großes Projekt. Und da habe ich dann einmal erfahren, was es heißt, Arbeitsrecht eben auch im Kontext von HR zu machen, weil auch da war Arbeitsrecht Teil der HR-Abteilung, aber auch, was es generell heißt, im Unternehmen mittendrin zu sein, was Unternehmenspolitik ausmacht, wie man auch nochmal mehr mitkriegt, auch von anderen Fachrichtungen und Fachbereichen da. Und das hat mich geistert und irgendwie auch fasziniert und neugierig gemacht. Und das war dann der Moment, wo ich tatsächlich intensiv mich damit auseinandergesetzt habe, und wie es der Zufall dann so will, kam irgendwann der Anruf von der ERGO, und da habe ich nicht lange gezögert.
Dann schauen wir uns jetzt mal deine Karriere und auch deinen Arbeitsalltag ein bisschen näher an. Du bist im Jahr 2018 vom Wirtschaftsmagazin Kapital beim Junge Elite-Gipfel als 40 unter 40 gekürt worden. Das heißt, als eines der herausragenden Talente, die jünger als 40 Jahre sind und dennoch schon große Erfolge vorweisen können. Mich störte das dennoch ein bisschen in dieser Funktion. Was hat die Auszeichnung damals für dich bedeutet?
Ja, das war schon besonders für mich, weil es mich natürlich auch bestätigt hat und mir gezeigt hat, dass das, was ich gerade mache, dass ich das gut mache, und das ist natürlich erstmal eine tolle Sache. Das war aber nur ein Teil. Der andere Teil war fast noch besonderer, weil es mir einen Zugang gegeben hat zu einem Netzwerk, was mich damals schon total beeindruckt hat, aber nach wie vor sehr beeindruckt und in dem ich auch sehr aktiv bin. Das Wirtschaftsmagazin Kapital, die wählen ja jedes Jahr die Top 40 unter 40 aus verschiedenen Bereichen aus, also Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und auch Gesellschaft. Und Teil dieser Auszeichnung oder dieser Nominierung ist, dass die dann auch alle in dem Jahrgang zusammenkommen und aber auch in den nachfolgenden Jahren. Und da trifft man wirklich auf ja ganz andere Menschen und ganz unterschiedliche Perspektiven. Und jedes Mal, wenn ich da bin, dann gehe ich total inspiriert wieder nach Hause, weil ich wieder ganz andere Sachen auch gelernt habe, die deutlich über das hinausgehen, was ich so im Alltag mache. Und das ist eigentlich der größte Mehrwert und das Tollste auch an dieser Auszeichnung, dann eben Teil eines solchen Netzwerks zu sein.
Mhm. Ich bin in diesem Zusammenhang in der Vorbereitung auch auf ein Video von dir und deiner Mentorin Nicole Riggers gestoßen. Nicole Riggers ist seit 2011 Mitglied im Aufsichtsrat der IKB Deutsche Industriebank sowie seit 2010 Betriebsratsvorsitzende und Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Wie wichtig ist Mentoring für dich?
Mentoring ist, finde ich, wichtig. Und Nicole Riggers, vielleicht da nochmal zum Background, war meine Mentorin im Rahmen eines Netzwerks der Initiative Women into Leadership. Diese Initiative richtet sich vor allem an Führungskräfte, an Managerinnen aus den oberen Führungsebenen in Unternehmen, aber eben branchenübergreifend. Und das allein ist auch schon immer, finde ich, einen Mehrwert, weil man da nochmal in Austausch kommt, jetzt über die eigene Branche hinaus. Und eben hat man da dann auch die Mentoren, die aus anderen Branchen kommen und schon im Vorstand oder in der Geschäftsführung sind oder eben im Aufsichtsrat. Und die treffen sich dann, sehr regelmäßig trifft man sich dann mit der jeweiligen Mentorin. Und zu der Zeit, als ich das Mentoring mit der Nicole Riggers gemacht habe, da war das großartig. Habe ich total von profitiert, weil Nicole eben nicht nur Aufsichtsratserfahrung hat, sondern auch noch als Gesamtbetriebsratsvorsitzende bei der IKB ist und in der Rolle als Arbeitsrechtlerin, die natürlich eigentlich auf der anderen Seite des Tisches immer saß, hatten wir da auch fachlich einfach tolle Austauschmöglichkeiten gepaart mit unglaublich viel Unternehmenserfahrung, die Nicole hat, habe ich davon profitiert, sie glaube ich auch. Und insofern finde ich Mentoring, wenn man es gut macht, echt immer einen großen Gewinn. Bin ich großer.
Kann man das auch schlecht machen? Das heißt, wenn man sich einfach nicht um sein Mentee kümmert?
Ja, das Kümmern ist das eine Sache. Und ich finde, Mentoring birgt natürlich auch immer so ein bisschen das Risiko, dass man so ins Reden kommt und ein bisschen strukturiert und am Ende eigentlich gar nicht so viel mitnimmt. Und deswegen mache ich das mit den Mentoren, die ich habe, aber vor allem auch mit den Mentees schon so, dass man sich am Anfang sehr, sehr klar macht, auch was will man eigentlich erreichen, wie ist die Struktur, wie geht man es an, in welchen Abschnitten macht es Sinn und es aber auch immer wieder auf der Zeitstrecke überprüft, ob man da auf einem guten Weg ist. Das finde ich wichtig für jedes Art des Mentorings.
Ja, du hast es gesagt, du bist also jetzt auch selbst Mentorin. Also was möchtest du anderen weiblichen Führungskräften weitergeben?
Ja, tatsächlich. Ich bin Mentorin einmal bei der ERGO. Da haben wir natürlich auch Mentorenprogramme, aber auch außerhalb der ERGO für junge Frauen, aber auch für Männer, was ich persönlich auch spannend finde, dass man nicht immer nur diesen Fokus hat. Und für mich ist beim Mentoring oder als Mentorin eigentlich am allerwichtigsten der Perspektivwechsel und das Lernen aus dem Perspektivwechsel und aus der Perspektive des anderen. Und das ist auch das, was ich meinen Mentees anbiete oder anbieten möchte, ist meine Perspektive auf bestimmte Dinge, auf bestimmte Fragestellungen, Themen, aber auch anzubieten, einfach Fragen zu stellen und aktiv zuzuhören, um eben ihre Perspektive zu verstehen und da vielleicht dann auch zu gucken, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen können. Das ist das eine, was für mich eben Mentoring ausmacht oder auch meine Rolle als Mentorin ausmacht. Und zum anderen, sage ich immer, ist für mich Mentor sein auch so eine Art institutionalisiertes Role Modeling. Denn ich glaube, immer wenn man Mentor ist, hat man eben auch eine Funktion als Vorbild und darf dann auch in diesem Verhältnis Vorbild sein. Und auch das finde ich wichtig, weil es eben halt auch einem die Gelegenheit gibt, vielleicht auch einen Weg mitzubegleiten und aber auch Erfahrungen weiterzugeben, die man gemacht hat und die andere vielleicht noch nicht hat.
Kann Mentoring deiner Meinung nach die Lücke in der strategischen Talententwicklung nachhaltig schließen? Und wenn ja, wie?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Mentoring kann die Talententwicklung ergänzen, in keinem Fall aber nur jetzt eine Lücke schließen. Denn aus meiner Sicht ist Mentoring in allererster Linie Teil der persönlichen Entwicklung des Einzelnen und eben der Begleitung in bestimmten Situationen. Und dagegen ist für mich die strategische Talententwicklung weitergehend, also geht weit darüber hinaus, weil man da halt eben erkennen muss, was sind Profile, die man in der Zukunft benötigt, wie man Talente dafür dann auch identifiziert und weiterentwickelt. Und da meine ich, dass Mentoring das nicht leisten kann. Aber weil die persönliche Entwicklung, ich glaube, das kann man oder kann ich gerade in meiner HR-Rolle jetzt auch sagen, immer wichtiger wird für die Einzelnen und das auch immer mehr gefragt wird, auch von den Talenten, ist das ein Baustein, den man da auch anbieten kann, eben in der persönlichen Entwicklung und dann aber natürlich gleichzeitig auch in der Entwicklung unserer Talente im Unternehmen.
Schauen wir uns deinen Alltag an. Wie sieht er jetzt als Bereichsleiterin bei der ERGO aus? Warum lohnt es sich für dich und natürlich auch für andere Juristen vielleicht, die sich mit dem Gedanken tragen, zu einer Versicherung zu wechseln, bei der ERGO zu arbeiten?
Ja, ich glaube, es lohnt sich, beim Unternehmen zu arbeiten oder generell, also generell im Unternehmen, aber konkret jetzt auch bei der ERGO, weil es einfach total vielfältig ist. Man ganz viele Dinge mitbekommt und aber auch die Möglichkeit hat, nicht nur quer zu gucken, sondern dann auch nochmal andere Sachen auszuprobieren. Und das geht natürlich in so einem großen Konzern wie der ERGO. Wir sind ja dann auch noch der Tochter der Munich Re ganz besonders gut. Und das ist das im Großen und das merke ich aber auch im Kleinen in meiner Rolle jetzt momentan als HR-Bereichsleiterin. Das, was ich daran so liebe und was mich einfach auch so begeistert, ist eher einfach die Vielfalt der Themen. Du hattest es im Intro schon angesprochen, in meinem Bereich liegt das Thema Employer Branding, das heißt unsere Arbeitgebermarke, unsere Attraktivität auch am Arbeitsmarkt, alles um die Themen Recruiting, aber dann auch den Austausch mit den Führungskräften, die Betreuung der Führungskräften, die ganzen Themen auch wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, also all das, was auch so Personal ausmacht, aber was auch ein Unternehmen ausmacht, liegt in meiner Verantwortung und da wird es echt nicht langweilig. Das sind so viele Themen, die uns da beschäftigen, gerade auch mit Blick auf neue Arbeitswelten. Insofern war das für mich ein super Schritt, macht mir ganz viel Spaß und ich glaube, auch bei der ERGO finden sich noch viele andere Themen, wo auch Platz noch für andere ist.
Also so einen richtigen Alltag mit tagtäglich Thema ABC gibt es nicht, ne? Sondern es ist dann A bis Z.
Ich denke das manchmal, wenn ich morgens reingehe, dass ich einen konkreten Plan habe, aber ich habe den Tag nach 4 Jahren jetzt noch nicht erlebt, dass ich rausgegangen bin und gedacht habe, das war der Tag, den ich mir heute Morgen vorgestellt habe. Das ist echt schnelllebig, aber das macht es auch aus. Es ist echt eine Dynamik dahinter.
Ich rekrutiere ja auch zuweilen für Versicherer und Broker, allerdings eher so im Bereich der W&I-Versicherung und das mache ich schon seit 2015. Und auch wenn sich das Mindset der Juristen hier seitdem ein wenig gewandelt hat, begegne ich dann doch immer wieder diesem sehr klassischen, konservativen Vorbehalt, ich bin Jurist, ich gehe doch nicht zu einer Versicherung. Zunächst einmal, woher glaubst du, kommt dieses angestaubte Image der Versicherungsbranche?
Ja, das ist spannend und ich habe selbst mal drüber nachgedacht, wie das bei mir war, weil ich ja auch dann irgendwann den Punkt gemacht habe, ich gehe jetzt in eine Versicherung und ich muss sagen, dass ich bei meinem Einstieg in die Branche mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe, welches Image sie jetzt hat. Da hat mich halt die Rolle gereizt, die Arbeitsrechtrolle, die ERGO als Unternehmen mitten in der Transformation, große Restrukturierung, es gab oder gibt auch eine starke betriebliche Mitbestimmung. Gewerkschaften, verschiedene gewerkschaftliche Strömungen, da insofern als ein Traum für einen Arbeitsrechtler. Und das war mir zu dem Zeitpunkt wichtiger als ein Image der Branche. Insofern habe ich nicht so viel drüber nachgedacht. Aber als ich dann in meinem Umfeld den Wechsel zur ERGO verkündet habe, gab es tatsächlich einige, die mich gefragt haben, ob ich mir das gut überlegt habe, zu einer Versicherung zu gehen, weil die immer gedacht haben, sei total konservativ, starr, total hierarchisch, wenig innovationsfreundlich, piefig, also so ein Stromberg halt. Total
ich wollte es gerade sagen.
Ja. Total unsexig. Und ich glaube natürlich, an so einem Image ist immer was dran. Und im Vergleich zu anderen Branchen ist die Branche wahrscheinlich tatsächlich eher konservativ und hierarchisch. Und du hast mich gefragt, warum, woher kommt das? Ich glaube, die Versicherungsbranche war im Vergleich zu anderen lange irgendwie so eine Insel der Glückseligen. Man hat langfristige Vertragsbeziehungen, eher passive Kunden, geringe Preistransparenz und halt ganz etablierte Vertriebsstrukturen. Und das prägt, glaube ich, dann erstmal so ein Image des eher konservativen, eher starren und wenig innovativen. Aber die Welt sieht heute echt anders aus und ich glaube, dass das Image überhaupt nicht mehr so berechtigt ist und sich die Branche halt permanent im Wandel befindet. Und wenn man sich näher damit beschäftigt, merkt man, finde ich, wie spannend das ist, weil gerade die Digitalisierung und Mobilität natürlich die Versicherungsbranche total verändert, schnell verändert. Es gibt ganz neue Geschäftsmodelle, ganz neue Vertriebskanäle. Und vor allem auch ganz andere Kundenerwartungen. Und deswegen beschäftigen uns jetzt in der Branche halt Themen wie künstliche Intelligenz, die ganzen Insurtechs, Plattformökonomien, um einfach nur mal so ein paar Schlagworte zu nennen. Und das sind Das ist spannend und das hat ganz wenig zu tun mit Staub und irgendwie Starrheit. Und insofern, glaube ich, müssen wir was tun, um dieses Image zu ändern, weil wir natürlich aufgrund der Veränderungen auch im ganz anderen Wettbewerb stehen. Und die Leute, die wir wollen, die Guten, sind halt eben nicht mehr nur die klassischen Versicherungsberufe, sondern die Digitaltalente und die wollen andere auch. Und insofern, ja, das Image gibt es noch und wir arbeiten dran, dass es besser wird.
Sprechen da nochmal drüber. Wir sprechen auch gleich noch über das Thema digital. Aber zwei Dinge noch. Du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt. Ich glaube, es geht darum, dass man sich damit beschäftigt, ja, ne? Auch sich eine Branche näher anzugucken. Und last but not least, Christoph Maria Herbst hatte bei Stromberg tatsächlich eigene Erfahrungen aus einer Bank im Hinterkopf. Es war gar keine Versicherung, aus der dann im Endeffekt die Kapitol entstanden ist.
Genau.
In der Corona-Pandemie hat die Wahrnehmung der Versicherungsbranche trotzdem so ein bisschen gelitten. Ich habe wie immer ein bisschen recherchiert. Und da gibt es den Guidewire Survey Report jetzt von 2020. Das ist eine repräsentative Umfrage unter Versicherungsnehmern im Alter von 16 bis 55 Jahren, also schon eine ganz große Bandbreite. Und da hat sich die Zahl der Deutschen, die negativ über Versicherer denken, im letzten Jahr tatsächlich verdoppelt. Du hast ja schon ein paar Stichworte angesprochen. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen ergänzen. Befindet sich das deiner Meinung nach in einem Wandel? Und wenn ja, inwiefern?
Also ich kenne die Studie auch und du hast natürlich völlig recht, die sagt erstmal, dass die Wahrnehmung der Versicherung gelitten hat. Und da muss man sich, auch damit muss man sich beschäftigen und das muss man sich angucken. Die Studie sagt ja leider oder gibt keine oder hat nicht nach Gründen gefragt für den Imageverlust. Und insofern kann man nur mutmaßen, was die Menschen da bewegt hat. Aus meiner Sicht waren sicherlich ein Grund die Schlagzeilen während Corona um eben die Betriebsschließungspolicen. Das Gros der Versicherung hat ja dann gesagt, die Gastronomen, die schließen müssen aufgrund von Allgemeinverfügungen, die nicht vollständig entschädigen zu wollen. Und das hat natürlich Schlagzeilen gemacht, weil es auch in der Zeit war, wo eben natürlich auch zu Recht ja auch viel Betroffenheit, auch gerade mit der Gastronomiebranche, man hatte und da auch mitgefühlt hat und das natürlich, wenn man dann liest, die Versicherer springen da nicht ein oder stehen da nicht in der Seite, dann hat das auch irgendwie was mit Vertrauensverlust und so weiter zu tun. Und ich glaube, das weiß man natürlich nicht, aber aus meiner Sicht könnte das ein Grund sein. Und insofern, glaube ich, war das ein Grund jetzt. Ich hoffe, dass es nicht nachhaltig ist. Und wenn man nochmal weiter in die Studie guckt, dann gibt es auch viele, die sagen, dass sie während der Pandemie das Bild sich nicht verändert hat und das Bild vorher positiv war und auch geblieben ist. Also insofern, glaube ich, gibt es da auch Hoffnung für die Branche. Und vielleicht noch ein Punkt, weil ich ja jetzt HRlerin bin, das Image der Versicherung als Arbeitgeber hat vielleicht sogar gewonnen während der Branche, weil wir natürlich krisensicher sind und als solches auch gelten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir selbst während der Pandemie viele Bewerbungen hatten, wo viele ja gesagt haben, oh, die Leute sind auch vorsichtig, verändert man sich. Mhm. Und da war bei uns eher der Zulauf da. Insofern glaube ich, als Arbeitgeber hat das unserem Image nicht geschadet.
Du hast es schon angesprochen und wir schauen uns jetzt nochmal die Digitalisierung an. Gerade die Versicherung als abstraktes, nicht physisches Produkt ist ja eigentlich in höchstem Maße digitalisierungsaffin. Das gilt für Rationalisierungspotenziale im Betrieb, das gilt aber auch gleichermaßen für neue, bessere oder günstigere Wege im Vertrieb und es gilt auch für die laufende Gestaltung der Kundenbeziehung. Zusätzlich gilt es aber auch für den eigentlichen Kern des Versicherns, nämlich die Erfassung für die Prognose und dann wahlweise Minderung oder Übernahme von Risiken. Hier ergeben sich durch die digitale und damit auch allumfassende Vernetzung vollkommen neue Potenziale, oder?
Absolut. Und das macht für mich auch echt den Reiz aus. Und gerade der von dir angesprochene Aspekt der Gestaltung der Kundenbeziehung ist aus meiner Sicht zentral. Die Erwartungen der Kunden der Versicherung verändern sich nämlich rapide. Und hier müssen halt alte Geschäftsmodelle auf die Bedürfnisse der Kunden oder die sich verändernden Bedürfnisse, vor allem aber verändernden Erwartungen der Kunden angepasst werden und auf völlig neue Beine gestellt werden. Es müssen also rein digitale Angebote geschaffen werden und stärker in Ökosystemen, die sich eben um unsere Kunden herum bilden, gedacht werden. Und das ist für uns natürlich eine super große, aber auch echt spannende Herausforderung, dem gerecht zu werden.
Ist in dem Zusammenhang jetzt dann eigentlich eine rhetorische Frage, aber vielleicht magst du es ein bisschen erläutern, inwiefern ist das auch für Juristen in der Branche relevant?
Ja, das ist in der Tat rhetorisch. Es ist auch für Juristen oder ich mag vielleicht sogar sagen, gerade für Juristen hochrelevant. Ich fange natürlich immer bei der eigenen Schule an, also bei den Arbeitsrechtlern. Da, glaube ich, wird vieles, was von der herkömmlichen Herangehensweise an Mitbestimmung so besteht, völlig in Frage gestellt. Es sind alles in viel kürzeren Abständen, in denen Veränderungen und Anpassungen vorgenommen werden müssen. Und das gilt natürlich nicht nur für Arbeitsrechtler, sondern für alle Rechtsbereiche, die wir ja komplett abdecken, auch in der Ergo, aber auch in der Branche. Das ist einfach schnelllebiger, das ist ganz, ganz agil und das muss man natürlich auch als Jurist dann entsprechend begleiten und sich darauf einstellen.
Ein weiteres Thema, über das ich gerne noch mit dir sprechen würde, ist das Thema Führung und Leadership. Du sagtest mir im Vorgespräch, dass du für diese Themen tatsächlich brennst und ich fand, dass man dir das auch anmerkt. Das heißt, Begeisterung und die Fähigkeit, die auch zu transportieren, ist sicherlich eine Antwort auf meine nun kommende Frage. Was bedeutet Leadership für dich persönlich?
Ja, in der Tat. Ein absolutes Herzensthema von mir. Und insofern strahle ich schon, wenn ich darauf angesprochen werde. Für mich bedeutet Leadership in erster Linie natürlich auch Verantwortung zu übernehmen, aber auch gestalten zu können und mit anderen gemeinsame Ziele zu erreichen. Für mich geht es in der Führung darum, andere, also die Mitarbeiter, meine Kollegen zu begeistern und eben für meine Ideen und Ziele und aber auch natürlich die des Unternehmens dann zu gewinnen. Und wichtig ist bei mir da, dass Führung eben nie gleich Führung ist. Das ist das, was es auch spannend macht, weil es immer darum geht, den konkreten Menschen zu bewegen oder etwas in ihm zu bewegen, ihn auch zu berühren und dadurch dann die Wirkung zu entfalten. Wie das gelingt, worauf es ankommt, wie aber auch Führung sich verändert, das begeistert mich irgendwie total. Zumal ich auch glaube, dass gerade in der Umwelt, in dieser Schnelllebigkeit, in der wir jetzt schon sind, aber natürlich noch viel mehr da reinkommen werden, Führung nochmal eine ganz andere und aber auch wichtigere Rolle haben wird, weil es einfach komplexer wird und es aus meiner Sicht die Führungskräfte sind, die diese Komplexität managen müssen und den Mitarbeitern da auch die Orientierung geben müssen und man eben die unterschiedlichen Menschen, die man dann vor sich hat oder um sich herum hat, halt mit ihren Kompetenzen so einsetzen muss, dass sie halt mit dem Potenzial bestmöglich beitragen können und da muss man in allererster Linie Fragen stellen können. Das ist für mich, das macht auch Führung aus und aktiv zuhören können, eben um zu verstehen und nicht, was häufig missverstanden wird, um dann Antworten zu geben. Das alles macht für mich gute Führung aus. Ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen, die sagte, und das hat mich so abgeholt, die sagte, eine gute Führungskraft erkennt man daran, dass sie mehr zuhört als spricht. Und für mich stimmt das und das sagt eigentlich alles.
Damit verbunden ist ja auch immer eine gewisse Sichtbarkeit. Du machst jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass du jemals Angst vor dieser Sichtbarkeit in der Führungsetage hattest. Aber glaubst du, dass das bei Frauen ausgeprägter ist als bei Männern? Und wie können wir dem auch entgegenwirken?
Ja, das wird ja oft gesagt, dass Frauen Sichtbarkeit scheuen oder eher so keine Rampensäue sind. Und tatsächlich erlebe ich das natürlich auch, dass Frauen oder auch weibliche Führungskräfte da vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind. Ich bin jetzt keine Expertin, aber ich glaube schon auch, dass das mit der Sozialisierung zu tun hat, dass bei Frauen dann bei Sichtbarkeit oder bei sichtbaren Frauen häufig das als Selbstdarstellung oder irgendwie Angeberei oder Profilierung wahrgenommen wird, wahrscheinlich nochmal deutlich schneller, als man das bei Männern irgendwie sagen würde.
Da ist es immer eine gesunde Hypothese.
Ne? Genau. und um den Eindruck dann eben der Profilierung oder dieser Selbstdarstellung entgegenzuwirken, zeigen sich dann Frauen weniger oder sind da irgendwie zurückhaltender. Für mich ist aber tatsächlich Sichtbarkeit aus ganz unterschiedlichen Gründen wichtig. Zum einen für einen selbst, um überhaupt wahrgenommen werden und über das, was man gut kann und gut macht, dann eben halt auch gesehen zu werden und dann eben auch die Chancen haben, sich da auch weiterzuentwickeln. Das ist getreu dem Motto eben, tu Gutes und sprich drüber. Das ist so der eine Aspekt der Sichtbarkeit. Ich finde es aber auch wichtig, weil es aus meiner Sicht erforderlich ist, eben halt auch, um andere zu erreichen und andere mitzuziehen. Auch das ist ja, das habe ich gesagt, ist ja auch eben Führung. Und das gilt gerade eben auch, wenn man als Frau vielleicht schon ein bisschen auch in höheren Ebenen angekommen ist, dass man da auch die Bühne nutzt, um zu zeigen, es gibt uns hier. Mhm. Insofern da auch als Vorbild wirkt und sich als solches da auch sichtbar macht, um dann eben auch andere zu ermutigen und überhaupt zu zeigen, dass das geht und dann eben dafür auch Mitstreiter zu bekommen.
Meine Frage gilt natürlich nicht nur bezogen auf Frauen. Das Thema Diversity und Gender Equality setzt da ja unmittelbar an. Ihr bei der ERGO habt unter anderem mit eurer ersten virtuellen Diversity Week im Mai diesen Jahres das Thema Vielfalt auf neues Level gehoben. Ich glaube, das kann man so sagen. In einem Interview dazu hast du gesagt, dass du gerade in deiner Position jeden Tag erlebst, dass junge Menschen bei der Wahl ihres Arbeitgebers zunehmend darauf achten, welche Werte im Unternehmen gelebt und wie mit unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsformen umgegangen wird. Das heißt, ihr möchtet bei der ERGO klare Antworten auf diese Fragen geben, um heute und auch in der Zukunft für Talente der Arbeitgeber der Wahl zu sein. Sprechen wir mal über die Diversity Week. Magst du zunächst mal berichten, wie es dazu kam und wie die dann genau ablief?
Ja, sehr gerne. Der Diversity Tag, den gibt es tatsächlich bei der ERGO schon länger. Den feiern wir einmal im Jahr und auch da hat es schon echt tolle Aktionen gegeben. Einmal war der ganze Turm, der ERGO-Turm in Düsseldorf da am Rhein mit Porträts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beklebt. Also das gab es schon. Neu war in diesem Jahr tatsächlich aber, wie du sagst, dass es erstmalig eine Diversity-Woche gegeben hat. Das heißt, wir dem Thema Diversity eine ganze Woche gewidmet haben. Und Hintergrund hier war einfach, dass das Thema so gewachsen ist, dass wir ihm einfach nicht gerecht hätten werden können, wenn wir es auf einen Tag beschränkt haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine Woche lang mit unterschiedlichen Aktionen die Diversität bei uns zu feiern und auf sie aufmerksam zu machen. Und weil es mittlerweile 5 Mitarbeiternetzwerke gibt, passte das auch ganz gut von den Anzahl der Tage der Woche. Insofern gab es 5 Diversity-Tage und das war echt beeindruckend. Also mich hat das zutiefst beeindruckt, was da eben diese Mitarbeiternetzwerke auf die Beine gestellt haben, wie viele sich da auch beteiligt haben und was es da für Programmpunkte gab. Das war echt super und das hat auch Wirkung erzielt, was die Rückmeldungen bekommen haben, was auch da so die Feedbacks der Kollegen, die vielleicht auch erstmal ein bisschen zögerlich waren, das war schon toll zu sehen. Und ich glaube, der Schlüssel dafür, dass es eben so ein Erfolg war, dass wir das sehr konkret gemacht haben. Also, dass es nicht irgendwie so abstrakt die Themen diskutiert wurden, sondern dass wir auch Kolleginnen und Kollegen zu Wort haben kommen lassen, die eben divers sind, die unterschiedliche Erfahrungen haben, unterschiedliche Gruppen auch angehören. Ich selber habe einer Kollegin zugehört, die Multiple Sklerose hat und da sehr eindrücklich beschrieben hat, wie sie eben mit dieser Krankheit ihre Arbeit bei uns bewältigt. Das ist nur eins von vielen Beispielen, aber das war eben toll, weil es so greifbar war und eben wir das Motto hatten, so wir reden nicht übereinander, sondern miteinander und lassen die Leute zu Wort kommen und das war schon eine tolle Erfahrung.
Du hast gesagt, was war eines der Motti? Was waren weitere Kernbotschaften auch daraus?
Ja, wir wollten halt zum einen zeigen, das habe ich auch schon gesagt, wie viele unterschiedliche Dimensionen eben Diversity hat. Zum anderen wollten wir aber auch klar machen, wie hoch der Stellenwert von Diversität bei uns im Unternehmen ist. Und wir wollten hier sichtbar machen, dass wir eben bei ERGO auf die Unterschiedlichkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben setzen und ihre vielfältigen Erfahrungen, Perspektiven und Kompetenzen nutzen möchten und die auch wirklich wertschätzen und dass eben die Diversität bei uns entscheidend ist für unsere Innovationskraft, für unseren Erfolg, für unsere Kreativität. Also das waren so die Kernbotschaften. Wir haben aber auch gleichzeitig natürlich deutlich machen wollen, dass diese Woche allein nicht ausreicht, dass das nur, dass das eben eine Chance ist, eine Stellung zu beziehen und auch Farbe zu bekennen im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben nur Impulse setzen kann und motivieren soll, das ganze Jahr so zu sein und die Vielfalt zu leben, aber eben auch nicht mehr.
Dafür wurde die ERGO in Deutschland ja auch schon mehrfach ausgezeichnet, nämlich unter anderem als einer der besten Arbeitgeber für Frauen oder auch für den genannten Umgang mit Vielfalt. Wie wichtig ist das für dich persönlich und in deinem persönlichen Alltag?
Für mich ist das sehr wichtig und ganz, ganz schlicht erstmal, weil es mir einfach mehr Spaß macht, in einem Umfeld zu arbeiten, das divers ist, in dem viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen zusammenkommen und man sich eben so einbringen kann mit den Stärken, wie man ist. Ich finde das einfach 100-mal spannender, als wenn man in einem total homogenen Umfeld arbeitet. Und insofern ist das, wenn ich persönlich gefragt werde, der Grund, warum ich da auch echt Wert drauf lege. Aus Unternehmenssicht ist es, glaube ich, ähnlich. Natürlich will man auch, dass die Leute Spaß haben und dass man sich gegenseitig da auch befruchtet und bereichert. Wir sind aber auch der Überzeugung, dass es uns besser macht, einfach auch wirtschaftlich besser macht, weil es ganz unterschiedliche Perspektiven gibt, die dann aber auch zu besseren Lösungen finden. Und insofern ist es, hat das einfach eine Bedeutung. Und deswegen freut man sich natürlich auch, du hast es angesprochen, über Auszeichnungen, die es gibt. Die sind toll für uns. Die sind natürlich auch als Werbung erstmal toll, weil das ist auch das, wonach viele gucken. Aber wir verstehen.
Es ist auch ein Ansporn.
Genau, es ist ein Ansporn und eben aber auch ein Ansporn, noch mehr zu tun. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir vieles noch besser machen müssen und auch mehr machen müssen. Und insofern verstehen wir das als Ansporn und es macht uns und unsere Mitarbeiter dann aber auch stolz.
Ja, Lena, das war's eigentlich schon. Ich sage erstmal vielen, vielen lieben Dank. Also ich glaube nicht zuletzt, die Ergo kann froh sein, dass du keine Diplomatin geworden bist. Bleib begeistert und begeisterungsfähig und vielen lieben Dank auch vor allen Dingen für deine wichtigen Impulse zum Thema Führung und Leadership.
Vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht.
Ganz sind wir noch nicht durch. Wir haben zum Abschluss wie immer noch die Frage meines vorherigen Gastes an dich, der oder die nicht wusste, wer mein nächster Gast sein wird. Sie kommt diesmal von Dr. Oksana Balayan, Founder der Balayan Group. Oksana möchte von dir gerne wissen, und ich finde, das passt ganz wunderbar zu dir als Arbeitsrechtlerin, was sind aus deiner Sicht die Berufe der Zukunft?
Ja, das passt tatsächlich super. Ich habe mich sehr über die Frage gefreut. Ja. Echt gut, als Arbeitsrechtlerin, aber natürlich als Personalerin auch.
Ich habe wirklich nichts gesagt.
Ja, man glaubt es kaum. Aber das ist natürlich eine Frage, mit der ich mich viel beschäftige, jetzt auch gerade im HR-Umfeld. Und wenn ich klassisch auf die Frage von Oksana antworten würde, dann würde ich wahrscheinlich Berufe nennen rund um die Themen erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, Data Scientist oder aber auch also alles, was im Bereich Cybersecurity und so entsteht an neuen Berufen. Aber wenn ich nicht ganz klassisch antworte, dann ist mein persönlicher Favorit als Beruf der Zukunft der Empathie-Interventionist oder auch Profi-Empath genannt. Über den habe ich letztens in einer Studie, ich glaube es war Bertelsmann, gelesen und war begeistert. Da wurde nämlich das Bild der Zukunft gezeichnet, irgendwie in 2050, in der ein Leben ohne persönlichen Roboter nicht mehr denkbar ist und man dann nicht mehr nur über das Verhalten von anderen Menschen, sondern eben halt auch von den Maschinen wundert und umgekehrt eben auch. Und da wurde irgendwie das Bild gezeichnet, dass der Mensch sich über seinen Roboter wundert und denkt irgendwie so, warum ist der heute so, und dann wiederum die Maschine nicht versteht, warum der Mensch irgendwie so nörgelig ist. Und da kommt eben dann dieser Profi-Empath ins Spiel, der dann der Maschine den Menschen erklärt. Und ich fand diese Beschreibung großartig, weil sie einfach zeigt, was es da für Wachstumsfelder gibt oder auch was für neue Berufe entstehen, gerade an der Schnittstelle Mensch-Maschine. Das klingt alles noch weit weg, aber vielleicht ist es gar nicht so weit weg, wie es klingt. Und insofern ist das, glaube ich, mein persönlicher Favorit der Berufe der Zukunft.
Spannend. Vielen Dank. Welche Frage hast du dir überlegt? Welche Frage darf ich an meinen nächsten Gast von deiner Seite aus weitergeben?
Ja, ich mag die Kategorie in deinem Podcast echt gerne und ich habe natürlich auch drüber nachgedacht. Und weil eine meiner größten Leidenschaft das Lesen ist und ich unglaublich viel und auch gerne lese und aber noch lieber Bücher verschenke, die mich inspiriert haben, manche verschenke ich ganz, ganz häufig, daher habe ich mir die Frage überlegt an meine Nachfolgerin oder an meinen Nachfolger: Welches Buch inspiriert dich so, dass du es immer wieder verschenkst und warum?
Okay. Magst du verraten, welches bei dir ist?
Ja, bei mir ist tatsächlich Hermann Hesse, die Morgenlandfahrt. Das geht auch in meine Leidenschaft des Leadership, des Servant Leadership. Das ist ein Buch, was ich nicht nur schon hundert ist übertrieben, aber schon viele Male gelesen habe, vor allem aber auch viel verschenke. Das ist hier mein persönlicher Favorit.
Liebe Lena, auch dafür danke. Nochmal alles Gute und viel Erfolg dir weiterhin. Ihnen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und ich bin gespannt, wie Ihnen mein neues Diskussionsformat gefällt. Hören Sie auch da gerne direkt rein, hüpfen Sie rüber. Wir hören uns dann wieder in den Insights am 25. November. Bis dahin, alles Liebe, stay lawyered. Ihre Katharina Ganges.